Wir hören auf Gottes Wort und ich lese uns Psalm 105. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund und sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge im Lande. Und sie zogen von Volk zu Volk, von einem Königreich zum anderen. Er ließ keinen Menschen ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen. Tastet meine Gesalbte nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Und er ließ eine Hungersnot ins Land kommen und nahm weg allen Vorrat an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen hin, Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seine Füße in Fesseln, sein Leib musste in Eisen liegen, bis sein Wort eintraf und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Da sandte der König hin und ließ ihn losgeben, der Herr über Völker, er gab ihn frei. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle Güter, dass er seine Fürsten unterwiese nach seinem Willen und seine Ältesten Weisheit lehrte. Und Israel zog nach Ägypten und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams. Und der Herr ließ sein Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger als ihre Feinde. Diesen verwandelte er das Herz, das in seinem Volk Gram wurden und Arglist übten an seinen Knechten. Er sandte seinen Knecht Mose und Aaron, den er erwählt hatte. Die taten Zeichen unter ihnen und seine Wunder im Land Hams. Er ließ Finsternis kommen und machte es finster, doch sie blieben ungehorsam seinen Worten. Er verwandelte ihr Wasser in Blut und tötete ihre Fische. Ihr Land wimmelte von Fröschen bis in die Kammern ihrer Könige. Er gebot, da kam Ungeziefer, Stechmücken in all ihr Gebiet. Er gab ihnen Hagel statt Regen, Feuerflammen in ihrem Lande und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die Bäume in ihrem Gebiet. Er gebot, da kamen Heuschrecken, geflogen und gekrochen ohne Zahl. Sie fraßen alles, was da wuchs in ihrem Lande und fraßen auch die Frucht ihres Ackers. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, alle Erstlinge ihrer Kraft. Er führte sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Ägypten wurde froh, dass sie auszogen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Er bereitete eine Wolke aus, sie zu decken und ein Feuer des Nachts zu leuchten. Sie baten, da ließ er Wachteln kommen und er sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus, das Bäche liefen in der dürren Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. So führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und gab ihnen die Länder der Heiden, dass sie die Güter der Völker gewannen, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Wir erheben uns zum Gebet und bleiben dann zum folgenden Lied auch stehen. Ja, lieber heiliger, ewiger, allmächtiger Vater, was gibt es da dazu zu fügen? Du bist der Herrliche, du bist der Ewige, du bist der ja, alles in seinen Händen haltende. Du, Herr, hast die Macht, du hast die Kraft, du hast die Kontrolle. Ja, Herr, und so wie du damals, als du die Welt geschaffen hast durch dein Wort, ja, so gilt auch heute noch, dass du alles erhältst durch dein lebendiges, lebendig machendes Wort. Du erhältst uns, du erhältst die ganze Welt. Du lenkst und leitest Völker und Geschicke, du hast alles in der Hand. So wie du auch dein Volk Israel gnädig geführt und geleitet hast, Herr, danke für dieses Wort heute, dass wir das auch heute wissen dürfen, dass so wie das damals war, heute auch noch ist, du lenkst und leitest Geschicke und die ganze Weltgeschichte. Und wir danken dir auch, Herr, dass du in unser Leben getreten bist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir von dir wissen dürfen. Durch deinen Sohn, Herr Jesus Christus, sind wir rein gemacht, sind wir heilig gemacht, gerecht gemacht und wir dürfen vor dich, Vater, den Allmächtigen, treten. Danke für dieses Vorrecht, Herr, und wir beten dich an und wir danken dir auch für all unsere Führungen, für die Führungen, die Schenkungen, die Gnadengeschenke in unserem Leben, für alles Gute und Reiche, mit dem du uns so reich beschenkst. Und daher, wo du uns Schwierigkeiten, Nöte, Krankheit, schwere Situationen auferlegst, wo wir Zweifel und Fragen haben, wo wir deine Spur noch nicht erkennen, wollen wir es trotzdem wagen zu danken, wollen wir dir vertrauen und wollen uns auf dein Wort stellen. Und wir wissen, dass gerade dadurch, durch dein Wort wissen wir, dass die schwierigen Zeiten deine besonderen Zeiten mit uns sind. Segne du uns auf unserem Weg und lass auch jetzt diesen Gottesdienst dazu beitragen, dass wir uns auf dein Wort stellen, auf deine Ewigkeit stellen und uns nicht festhalten am Zeitlichen, am Sichtbaren, was vergänglich ist. Richte du uns aus auf dich und segne du uns jetzt. Segne du unseren Pastor Andreas Schäfer, segne du unser Hören und segne auch überall, wo dein Wort heute in der ganzen Welt verkündigt wird, dass dein Reich wachsen kann, gebaut wird. Du bist der Herr und wir danken dir und wir beten dich an. Amen.
Was für ein wunderschöner Psalm, oder? Einfach richtig schön. Gucken wir uns ein bisschen an. Was ist denn davor? Was ist denn drumherum? Wir sind ja seit den 90ern, also den Psalmen der 90er, in der königlichen Atmosphäre. Der Herr ist König, das ist das große Thema all der Psalmen 92, 93, 94, 95, allen Variationen, die wir da so vor uns haben. Wir hatten davor den Psalm 104, da wurde der königliche Herrscher der Welt gepriesen, einer schöpferischen Kraft und Autorität, die er hat. Und jetzt hier haben wir wiederum das königliche Element. Diesmal ist der König beschrieben als der König nicht nur der Geschichte an sich, sondern spezifisch der König der Heilsgeschichte. Das ist hier das Thema im Psalm 105. Das ist der König der Heilsgeschichte. Das, was wir hier vor uns haben im Psalm 105, ist ein wunderschöner heilsgeschichtlicher Hymnus. Der Psalm 105 hat ja eine Fortsetzung. Der Psalm 106, logischerweise. Und wenn wir jetzt nur auf die Überschrift gucken, merken wir schon, da geht es zwar geschichtlich weiter, aber unter einer anderen Voraussetzung. Da geht es weiter, Gottes Gnade in der Geschichte, trotz Israels Undankbarkeit. Das heißt, im Psalm 106 kommt eine andere Facette rein. Die Facette, die im Psalm 106 dann kommt, ist, Gott hat das Ganze durchgezogen mit seiner Heilsgeschichte, obwohl das Volk Israel mit allem, was es getan hat, sich dagegen gehandelt hat, ungehorsam war, nicht mitgegangen ist, kein Vertrauen hatte. Aber das ist Psalm 106. Psalm 105 stellt uns was ganz anderes vor Augen. Psalm 105 zeigt uns diese wunderschöne Wirksamkeit Gottes in der Heilsgeschichte Israels. Und das zweite Besondere ist, das zeigt Ihnen Ihre Bibel ja sich auch an, haben Sie auch schon entdeckt, nehme ich mal an, nämlich der Psalm 105, der kommt im ersten Teil an einer ganz anderen Stelle nochmal vor. Und das ist immer ganz spannend, wenn ein Bibeltext an einem Ort nochmal zitiert wird. Und der Ort, an dem dieser Psalm 105, zumindest diese ersten Verse zitiert werden, ist für uns eine ganz überraschende Stelle. Es ist nämlich 1. Chronik, Kapitel 16. Das heißt, wir landen plötzlich in den Königsbüchern, in den Chronikzeiten. Wir landen an einer ganz, ganz wichtigen Zäsur im Leben des großen Königs David. Wir landen nämlich genau an dem Zeitfeld, in dem David es geschenkt wurde, dass er tatsächlich die Bundeslade nach Jerusalem bringen konnte. Wir erinnern uns, erster Fall schiefgegangen, zweiter Anlauf noch einmal angegangen und dann tatsächlich erlebt, der lebendige Gott lässt es gelingen und die Bundeslade ist in Jerusalem angekommen. Er feiert einen riesigen Dankgottesdienst. Wahnsinnige Vorbereitung für diesen Dankgottesdienst mit allem, was dazugehört. Und zu diesem Dankgottesdienst gehören natürlich auch Lieder, Gesänge, Lobpreis, Musik in allen Varianten, ganz, ganz klar. Und da heißt es in 1. Chronik 16, nun interessanterweise in Vers 7, zu der Zeit ließ David zum ersten Mal das Danket dem Herrn durch Asaf und seine Brüder sagen. Und jetzt kommt genau dieser Psalm. Jetzt kommt genau dieser, nicht der ganze, ein Stück von diesem Psalm. So, und um natürlich jetzt ganz kurz das Thema aufzunehmen, aber nur ganz, ganz kurz aufzunehmen. Natürlich denken ganz, ganz viele Theologen, jetzt halt mal, was ist denn jetzt das Original? Ist das Original Psalm 106, was man natürlich Psalm 105, was man zeitlich weiter nach hinten schiebt, oder ist das Original bei diesem David damals in 1. Chronik 16 angenommen worden? Also, wenn wir es nicht kompliziert machen wollen, dann nehmen wir einfach mal die zeitgeschichtlichen Vorgaben der Bibel ernst. Und dann lesen wir hier, dass tatsächlich im Zusammenhang mit 1. Chronik 16 das Danke dem Herrn zum ersten Mal erklungen ist. Allerdings wiederum interessant, das heißt, man kann da wirklich lange drüber nachdenken, ich kürze das jetzt alles dramatisch ab, keine Sorge, dass in 1. Chronik 16 nicht nur Psalm 105 gesungen wird, sondern noch zwei weitere Psalmen. Und na, sofort geht die Diskussion wieder los. Was ist Henne, was ist Ei? Also ganz, ganz klar, gab es zuerst den Psalm 105 oder gab es zuerst das Danke dem Herrn aus 1. Chronik 16? Wir wissen es nicht. Was wir aber aus dem ganzen Ding und dem ganzen Ding erzielen als Ergebnis unseres kurzen Weges ist, dass an einem ganz bestimmten Zeitpunkt dieser Psalmteil erklungen ist. Nämlich in einem gottesdienstlichen Feld, einem riesen Gottesdienst, der zeitlich viel, viel später lag als das, was im Psalm 105 beschrieben wird. Und in dem mit diesem Psalm, dem lebendigen Gott, Danksagung, Freude, Lobpreis zum Ausdruck gebracht werden soll. Der lebendige Gott wird gedankt. Das heißt, ein Zweck des Psalm 105, der ist auf jeden Fall schon klar erkennbar durch 1. Chronik 16. Nämlich, dass immer und immer und immer und immer wieder einzelne Gemeinden, Gruppen, wie auch immer, diesem lebendigen Gott die Ehre geben über der Schönheit, der Wunder innerhalb der Heilsgeschichte, die er geschaffen hat. Damals und bis heute. In der Geschichte Israels und unserem kleinen persönlichen Leben. Damals zum ersten Mal das Danke dem Herrn singen lassen und der Anlass für David ist, dass er ganz persönlich dieses Wunder erlebt hat, dass Gott ihm das geschenkt hat, dass sein Herzenswunsch in Erfüllung geht und jetzt die Lade tatsächlich in Jerusalem angekommen ist. Ein Zweck des Psalm 105 ist also, in ganz bestimmten Zäsuren des Lebens Einzelner und der Gemeinde den Lobpreis zu diesem heilsgeschichtlich handelnden Gott erklingen zu lassen. Aber der Psalm 105 steht ja nicht nur in einem gottesdienstlichen Rahmen, er steht auch im großen Gebetbuch Israels. Und im Gebetbuch Israels geht es ja darum, dass Menschen, das Glaubende des alten Bundes und das Menschen und Glaubende des neuen Bundes Orientierung bekommen. Und tatsächlich, wir können an dem Psalm 105 Orientierung bekommen. Wir können ein Stück Wegweisung erhalten, dass wir erfahren, wie handelt denn dieser Gott in der Heilsgeschichte? Wie macht er das denn? Und Psalm 105 ist für uns ein wunderbarer Text, an dem man das so erkennen kann. Dieser Hodu-Psalm, also dieser Danke dem Herrn-Psalm, davon haben wir nur 4 im Psalm mit 150 Psalmen. In diesem Psalm bringt er zum Ausdruck, Gott, der König, macht Geschichte. Mein Gott und König, wie machst du denn Geschichte? Wie machst du Geschichte mit deinem Volk Israel? Wie machst du Geschichte mit deinem Messias? Wie machst du Geschichte mit deiner Gemeinde? Wie machst du meine kleine Geschichte? Wie machst du das? Und dann entdecken wir in diesem Psalm etwas ganz Eindrückliches und Faszinierendes. Denn in diesem Psalm findet, im theologischen Sprachgebrauch, ich weiß nicht, ob Sie Fremdwörter lieben, eine selektive Rekapitulation statt. Heißt auf Deutsch, hier wird mit Absicht Dinge ausgewählt aus der Geschichte, die werden zitiert und andere Dinge werden mit Absicht nicht genannt. Und aus dieser Logik, was sage ich in dem Psalm, was sage ich nicht, ergibt sich der Zweck, ergibt sich die Botschaft, ergibt sich der Weg dieses Psalms. Sehr deutlich, sehr klar. Dieses Prinzip der selektiven Rekapitulation, das machen Sie alle auch, natürlich, manchmal mit und ohne Absicht. Ist doch ein Unterschied, ist doch ein Riesenunterschied, wem Sie wann welche Story erzählen. Ganz klar. Ist doch klar. Sitzen Sie mit Ihrer besten Freundin zusammen, berichten Sie aus der Erfahrung, die Sie gemacht haben, was komplett anderes, als wenn Sie vor einem Rechtsanwalt sitzen und ein juristisches Statement abgeben müssen. Es ist ein Riesenunterschied, ob man Sie über ein Ereignis befragt, 5 Minuten nachdem es passiert ist, wo Ihre ganzen Emotionen noch kochen, oder nach einem Vierteljahrhundert nochmal im Rückblick überlegt, wie war das denn damals? Das heißt, das Prinzip der selektiven Rekapitulation ist immer da. Nur hier ist es prophetisch, geistlich, theologisch gefüllt und verdichtet. Und wenn Sie mit diesem Psalm angucken, dann werden Sie alle mit mir sagen, wenn vor Ihnen das Thema stünde, berichte bitte aus der Heilsgeschichte Israels und nehmen wir mal an zum Jahr 1000, als damals David König war, berichte aus der Heilsgeschichte Israels. Das ist ja jetzt ein langer Zeitraum. Dann findet diese Rekapitulation, diese Selektion statt, indem der Autor damals sagt, ich konzentriere mich auf eine ganz bestimmte Zeit. Ich schiebe ganz, ganz viel weg. Ich schiebe alles weg, was mit den Richtern zu tun hat und mit Samuel und mit Saul. Interessiert mich jetzt alles gar nicht. Ich schiebe auch weg alles, was vor Abraham war. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ich konzentriere mich auf das Feld von dem Anfang, 1. Mose 12, bis die tatsächlich unter Josua in das Land kam. So, das ist erstmal mein Feld, mein zeitgeschichtliches Feld. Und innerhalb diesem Feld von 1. Mose 12 bis Josua, da wüssten Sie alle miteinander, da könnte ich unglaublich viele Geschichten erzählen. Da steht ja nicht gerade wenig in der Heiligen Schrift zwischen 1. Mose 12 und Josua 24. Jetzt nimmt wiederum der Autor aus der ganzen Fülle ein Thema ganz besonders raus. Und das Thema, das Stichwort, das Schlüsselwort, was er herausnimmt, ist das Stichwort Land. Land, das ist ihm wichtig. Er möchte gerne Heilsgeschichte dokumentieren, Heilsgeschichte sichtbar machen an einem ganz spezifischen Thema, was für Israel unglaublich wichtig ist, nämlich an dem Versprechen, ich will euch das Land Kanaan geben. So, und das macht er hier deutlich. Er sagt das ja ausdrücklich, er gedenkt ewiglich an seinen Bund, nämlich an das Wort, das er verheißen hat, an den Bund, den er geschlossen hat, an den Eid, den er geschworen hat, an die Satzung, an den ewigen Bund. Jetzt wissen wir es, nämlich was denn? Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils, Punkt, Anführungszeichen oben. Das heißt, ein Gotteszitat kommt. Es geht um das Land. Das hat Gott gesagt. Und am Ende des Psalms, ganz am Ende des Psalms, heißt es dann, und er gedachte genau an sein heiliges Wort und an den Abraham, seinen Knecht, hat er ihm ja gesagt, siehe Anfang des Psalms, und dann führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und er gab ihnen die Länder der Heiden. Zack, jetzt sind wir drin. Der Gedankengang des Landes ist ein Schlüsselwort für diesen Psalm. Das zweite Schlüsselwort für diesen Psalm ist, dass natürlich ja dieses Land jetzt in diesem Psalm anderen auftaucht. Und zwar, es taucht nicht nur das Land Kanaan auf, es taucht auch noch ein anderes Land auf. Jetzt hat man Bibellesen gemerkt und aufgenommen für uns eine komische Formulierung. Es taucht das Land Hams auf. Sie kennen das, Sem, Ham und Japhet. Ja, Sem ist klar, Semiten, Ham, Hamiten, sprich Ägypten. Ja, das heißt, hier mit Land Hams ist Ägypten gemeint. Das heißt, auf der einen Seite Ägypten, das Land Hams, und auf der anderen Seite die Zusage des Landes Kanaan für das Volk Israel, aber noch gar nicht da. Also auf der einen Seite ein dicker, großer Block namens Ägypten und auf der anderen Seite, ja, und das ist das dritte Schlüsselwort. Was ist das alles klein und überschaubar? Es heißt ja hier sogar ganz bewusst am Anfang, er hat das ihnen gesagt in Vers 12, er hat ihnen diesen Bundesschluss gegeben, dem Abraham, dem Isaak, dem Jakob. Wann denn? Als sie noch gering waren an Zahl, als sie nur wenige waren und als sie Fremdlinge waren im Land. Aber immerhin sagen wir, immerhin, sie haben das Versprechen bekommen. Das sind nur wenige, aber immerhin sind sie ja im Land. Wunderbar, sie sind ja im Land. Und wir wissen, jetzt kommt der Hammer im Psalm 105, dass sie gar nicht in dem Land bleiben, das sie bekommen sollten. Sondern es passierte dieses Irrsinnige, dass sie, die dieses Land zugesagt bekamen und doch schon in diesem Land waren, Abraham, Isaak, Jakob, dass sie erstmal aus dem Land rausgehen. Und dann kommt etwas, was wir sonst gar nirgendwo in der Bibel haben, eine ewig lange Josef-Passage. Sie haben sonst kaum Josef-Passagen in den Psalmen. Hier taucht der Josef auf. Und Sie wissen, warum der Josef hier auftaucht. Weil der natürlich die Schlüsselfigur ist für diesen Irrsinn, der da passiert ist. Dass sie aus dem Land rausgegangen sind und dass kein Mensch verstanden hat, mein Gott, warum müssen wir denn jetzt aus diesem Land raus? Und dann das Schicksal und die Biografie des Josef vor einem steht und man fragt sich, was soll das denn jetzt? Jetzt kommt dieser Mann, dieser Teenager da nach Ägypten, jetzt wird er da verwurstelt in die ganze Weltgeschichte rein, jetzt landet der Mann im Gefängnis, obwohl über seinem Leben riesengroße Verheißungen standen und wartet in Eisen, in Fesseln und muss sich jeden Tag sagen, ich habe mich geirrt, das Ganze ist Schwachsinn, das ist Blödsinn, über unserem Volk liegt keine besondere Verheißung. Bis an den Tag, an dem Gott bestätigte, Josef, du hast recht. Und der lebendige Gott ihn rausholte aus dem Loch und ihn zum Vizepharao ernannte. Wahnsinn. Boah, denkt man, gut, da haben wir es jetzt endlich geschafft. Faszinierend. Thema 1, Josef, Ägypten abgehakt. Und dann merken wir, das geht weiter. Thema 2, die bleiben da drin. Am Anfang ist ja noch ganz nett, die siedeln in Goschen, wir wissen das. Und dann kippt das Ganze ja aber um. Und dann merken wir, zweites Beispiel, wieder Ägypten, wieder hängen die drin, wieder sind die ein Sklavenvolk, wieder sind die in Schwierigkeiten, wieder sind die in Not. Und man denkt, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Und dann kommt der nächste Gedankengang dieses Psalms, dass mitten in den ganzen Mist, ganz offensichtlich bei all dem nicht durchschaubaren, schwierigen, komplizierten, der lebendige Gott die Handlungsautorität nie und nimmer aus den Händen genommen lassen hat. Nie und nimmer. Lesen wir. Er sandte einen Mann, er sandte den König, er ließ die Finsternis kommen, er tat seine Wunder, er handelte mit seinen Zeichen, er verwandelte, er gab, er gebot, er macht, er tut, er führt. Ununterbrochen, mitten in dem ganzen Siff, mitten im ägyptischen Siff, mitten im Lande Hams ist der Gott der Heilsgeschichte präsent. Am Anfang das große Versprechen, am Ende die Erfüllung, in der Mitte der Riesenblock der Nöte und der Probleme. Ägypten, Land Hams. Haben Sie diesen Psalm drin? Sehen Sie ihn? Sehen Sie diese wunderschöne selektive Rekapitulation? Was macht denn jetzt Gott? Gott kriegt mitten in dem ganzen Mist, mitten in dem Mist, man muss sogar sagen, durch den Mist, es hin, dass erstens dieses Volk tatsächlich am Leben bleibt. Man kann es ja nicht fassen. Die 70 Hansel, die da losmarschiert sind unter Jakob, um in Ägypten anzukommen, das sind schon viel größere Volksgruppen in den Fleischwolf der Geschichte verschwunden in den letzten paar Jahrtausenden. Die 70 Hansel haben tatsächlich überlebt. Die sind tatsächlich durchgekommen. Die haben sich vermehrt. Es heißt hier, die wurden viele, mitten in dem Siff, mitten in Ham, mitten in Ägypten. Das Phänomen ist, dass tatsächlich aus denen, die ohne Land waren, aber nur eine Landesverheißung hatten, am Ende aus dem Sklavenvolk das Siegervolk wurde und das bisherige Siegervolk Hams dankbar waren, als die endlich den Acker verlassen haben und gegangen sind. Und tatsächlich der lebendige Gott das hingekriegt hat, sie durch die Wüstenwanderung, die erstaunlich kurz gefasst wird, sie tatsächlich in das Land Kanaan gebracht hat. Merken Sie, was der Psalm uns sagen will? Merken Sie, wie Gott das macht mit Israel und seinen Zeiten? Merken Sie, wie Gott das macht mit seinem Messias? Merken Sie, wie Gott das macht mit seiner Gemeinde? Merken Sie, dass wir das machen mit Ihnen und mit mir? Merken Sie, wofür wir diesen Psalm haben? Merken Sie es? Also wir fassen das Ganze mal konzentriert zusammen. Was entdecken wir denn? Das eine, was wir hier wunderschön entdecken, ist, wir kommen an. Punkt 1. Wir kommen an. Okay? Das sollte ja keiner meinen. Das sollte ja keiner meinen. Nicht nur für Israel geltend. Das ist sowieso ein Phänomen, dass es dieses Volk noch gibt. Was haben sich da die Völker, inklusive unser Volk, versündigt an diesem Volk? Dass dieses Volk noch gibt, trotz Ham, in Anführungszeichen, haben sie allein dem ewigen Gott zu verdanken. Die gibt's noch. Wir kommen an, das war ja nicht zu sehen, wenn sie an den Messias denken. Wenn sie an Jesus denken. Wenn sie ihn sehen, diesen Jesus, seinen Weg sehen, wie er dann nach dem Garten Gethsemane ist und dann kommt diese römische Truppe und nimmt ihn gefangen und dann wird er da eben der kurze Prozess gemacht und die Systeme dieser Zeit funktionieren und laufen wie am Schnürchen. Das dauert ein paar Stunden und das Urteil ist unterschrieben und der Mann wird zur Hinrichtung geführt. Der ganze Käse ist gegessen. Und dann steht er aus den Toten auf. Der kommt an. Der kommt zum Vater, sitzt zu Rechten. Er ist unser Herr und uns. Der kommt an. Denken Sie an seine Gemeinde. Nicht an diese wohlstandsverfüllte Dauergemeinde, die es noch so im Weltkreis christianisierte Reste gibt. Ich denke an die, die wirklich zu Jesus Christus gehören, seit 2 Jahrtausenden zu Jesus gehören. In was für verrückten Situationen hat der lebendige Gott die teilweise leben lassen? Das wissen wir doch. Und wenn Sie gar nicht Freude haben an der Geschichte rückwärts, dann gucken Sie nur in die Gegenwart hinein. Viele unserer Schwestern und Brüder leben heute in Ham, in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, dass sie leben müssen. Und man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Mein Gott, was ist das denn? Und Gott sagt, keine Sorge, auch die kommen an. Wir kommen an. Wir kommen an. Und wir kommen auch wir tatsächlich an. Wir kommen partiell an. Immer wieder haben wir solche Zäsuren, wo wir sagen, wir sind durchgekommen. Es gibt uns noch. Hätten wir gar nicht gedacht. Huch, wir sind ja noch da. Wir leben ja noch. Gemeinde gibt's noch. Christen gibt's noch. Wir sind da. Er hat uns geholfen, uns ganz persönlich geholfen, in unseren Biografien, in unseren kleinen Tagen, wo wir gedacht haben, jetzt bricht alles über uns zusammen, jetzt funktioniert überhaupt nichts mehr. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das geht nicht. Und es gibt mich immer noch. Es war noch da. Eine der ganz großen Erkenntnisse dieser selektiven Rekapitulation ist, wir kommen an. Es wird das Danklied der Erlösten geben. Es wird den Lobpreis derer gegeben, die durch sind. Partiell, rückblickend, individuell, grundsätzlich. Es wird das Danklied der Erlösten geben. Das zu wissen ist natürlich ein absolutes Geschenk. Ist ein absolutes Geschenk für die, die kurz vor dem Finale stehen und sagen, ich räusper mich schon mal, weil ich gleich das große Halleluja anstimmen werde. Und ist aber auch für die ganz besonders ein Vorrecht, das zu wissen, die den Eindruck haben, sie sind noch mitten im Siff, sie marschieren noch mitten durch Ägypten durch, sie sind noch mitten in den Gefilden von Hams unterwegs. Zu wissen, der Psalm 106 sagt uns deutlich, wir kommen an. Und wenn wir dann ankommen, partiell, individuell, gemeinsam, am Ende, wie auch immer, dann gilt, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singt, spielt, redet von seinen Wundern, rühmt seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn, nach seiner Macht, sucht sein Antlitz, gedenkt seiner Wunderwerke, die er getan hat, der Zeichen und der Urteile seines Mundes. Dann geht der absolute Lobpreis los, das große Hodu Adonai. Das große Danke dem Herrn wird dann angestimmt. Der erste große wichtige Punkt ist, wir kommen an. Zweiter Gedankengang, seine Zusagen gelten. Seine Zusagen gelten. Das ist etwas außergewöhnlich Wichtiges. Wir haben es ja hier in einer Häufung, wie wir es nur ganz, ganz selten in der ganzen Bibel haben, dass nicht nur einmal gesagt wird, Gott hat dem Abraham versprochen, Doppelpunkt, dann kommt der Satz, sondern er sagt ihm, er gedenkt an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat, an den Bund, den er geschlossen hat, an den Eid, den er geschworen hat, an die Satzung, an den ewigen Bund. 6 Beschreibungen für das eine, was dann kommt. Ich habe das gesagt, sagt Gott, und was ich gesagt habe, das meine ich auch so. Und das, was er dann sagt, dir will ich das Land Kanaan geben, in Vers 11, ist ab Vers 12 eigentlich nur die eine Frage noch. Wie macht er das? Es ist nicht mehr die Frage, ob er das macht. Es ist nur noch die Frage, wie er das macht. Und das ist was ganz Wesentliches natürlich für unser Verständnis. Dass Gott gesagt hat, du kriegst dieses Land, aber ich verspreche es dir und deinen Nachfolgern, das wird so sein, und dann kannst du dich darauf verlassen. So, seine Zusagen gelten. Zwischendurch wirst du verrückt. Zwischendurch denkst du, das ist doch Schwachsinn. Zwischendurch sagst du, das muss ich alles uminterpretieren. Ich habe das komplett falsch verstanden. Zwischendurch meinst du, hat sich Gott inzwischen verabschiedet? Ist er raus aus dem Rennen? Denn das Ganze dauert ja so ewig, ewig, ewig lange. Den Aspekt haben wir noch gar nicht thematisiert. Also ganz grob, dass Sie ganz grob mal die Zeitachse haben. Wir sprechen doch hier nicht von Jahren, da fangen wir doch gar mit an. Wir sprechen doch nicht mal von Jahrzehnten, wir sprechen hier von der kurzen Passage, die hier in der selektiven Rekapitulation ins Visier genommen werden, von Jahrhunderten. Wir sprechen von Jahrhunderten. Wenn Sie ganz grob ansetzen, ganz grob, die Historiker mögen mich steinigen, uns auch lassen, dann setzen Sie meinetwegen so ein Abraham an, so um das Jahr 2000. Und einen Mose, wenn Sie ihn früh ansetzen, um 1500. Das ist irre, was da für Zeiten dahinter stecken. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sind Jahrhunderte, allein unmittelbar. Die eine Zeit wird mit 400 Jahren angegeben. Und was gilt? Ich habe es gesagt, sagt Gott. Ich habe das gesagt. Es ist nicht die Frage, ob. Es ist nur die Frage, wie. Verstehen wir das? Verstehen wir das für uns? Verstehen wir das für uns, für unsere kleine Mini-Geschichte? Nein, wir sind nicht das Heilsvolk Israel, aber wir gehören zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib, zu ihm. Und er hat ihn und mir unglaublich viele Zusagen gegeben. Und bei all den Zusagen, die er gegeben hat, steht drüber, es ist nicht die Frage, ob, es ist nur die Frage, wie. Du musst nicht fragen, mein Gott, kann ich dich ernst nehmen bei diesem Wort? Es ist die Frage, wie wirst du das Wort, auf das du mich hier heißest, mich zu verlassen, in meinem Leben wahr machen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wer das begreift, der ist auf einer ganz anderen Spur. Der erfährt das Grundsätzliche, was hier im Psalm 105 uns mitgegeben wird. Nicht nur wir kommen an, sondern die zweite riesengroße Botschaft lautet, die Zusagen gelten. Lassen Sie uns ganz kurz, weil es hier im Psalm 105 um das Land geht, das nochmal unserem geschichtlichen Auge vergegenwärtigen. Nicht nur, dass die damals in dieses Land einmarschiert sind, entsprechend der Zusage an Abraham, sondern wir sind ja inzwischen ein paar Jahrtausende weiter. Wir wissen auch, dass er sie noch einmal aus dem Land herausgeholt hat, in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Dann waren die nochmal komplett raus. Es gab kein Israel mehr. Es gab kein Jerusalem mehr. Es gab keinen Tempel mehr. Jetzt war endgültig Feierabend. Und bildlich gesprochen steht Gott daneben und schüttelt den Kopf. Sagt, wie kommt ihr auf diese verrückte Idee? Ich habe denen gesagt, denen gehört das Land. Dann gehört ihnen das Land. Aber natürlich kommen die zurück, ist doch ganz klar. Und weil die es nicht glauben wollen, gibt es ihnen schriftlich, er lässt den Propheten Jeremia, wir hatten es gestern Nachmittag hier bei der Hochzeit, er lässt den Propheten Jeremia ihnen das mitteilen, er lässt ihnen das sagen. Wenn die 70 Jahre rum sind, dann werdet ihr eure Koffer packen, dann könnt ihr nach Hause. Und dann saßen die in ihrem Babylon. Aber wussten, Gott hat es gesagt. Und dass im Jahr 539 der Großkönig Kyros sein Religionsedikt erließ und ihnen die Erlaubnis gab, aus Babylon, dann Persien zurückzugehen, haben die einen gesagt, klar, hat er ja gesagt. Und die anderen saßen da und dachten, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Doch, das ist es. Nicht ob, sondern nur wie. Und wenn Gott dafür ein ganzes Weltreich verschieben muss, um einen neuen König einzusetzen in der persischen Herrschaft, die eine andere Religionspolitik durchführt, dann macht er das eben, damit sein Wort wahr wird. Und verstehen Sie, das, was damals passiert ist in der exilischen und nachexilischen Zeit, ist für uns, die wir noch später heute leben, noch ein Klacks gegen das, was im Jahr 70 nach Christus passiert ist. Was im Jahr 70 nach Christus dann wieder, man kann es nicht fassen, dieser Tempel gestürmt wurde von Titus und die Truppen Roms, letztendlich der Provinz Juda, das war ja sowieso nur noch ein Relikt, tatsächlich den Garaus gemacht haben. Und dann die Diaspora, die Verstreuung der Juden in die ganze Welt begann. Da waren das keine 70 Jahre, da waren das noch nicht mal 700 Jahre. Da waren das knapp 2000 Jahre. Irre! Und inzwischen sind Kommentare und Kommentare theologischer, weiser, kluger Männer geschrieben worden, die versucht haben, dann die Zusagen Gottes so umzumodeln und so umzuinterpretieren, dass man sie noch halbwegs wieder verstehen meinen zu können. Und Gott hat gesagt, verstehe ich gar nicht, warum schreibt ihr meine Bibel um? Ich habe gesagt, denen gehört das Land und denen wird das Land gehören. Und dann gebraucht er geschichtlich für uns die verrücktesten Wege, die verrücktesten, teilweise diabolischen Wege. Und schafft es, dass im Mai 1948, man kann es nicht glauben, dieser Staat Israel ausgerufen wird. Und Gott sagt, war doch klar, hab's doch gesagt. Und ich sag mal ganz frech, selbst wenn Gott vorhaben sollte, dass sie nochmal raus müssen, bringt er sie wieder rein. Er hat's gesagt. Und darauf verlasst euch. Seine Zusagen gelten. Das sagt mir Psalm 105. Für mein, für ihr, für dein kleines Leben. Wir kommen an. Die Zusagen gelten. Aber die Wege, und das ist das Dritte, die Wege sind unglaublich. Man steht daneben und denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Mein Gott, wenn wir das geplant hätten mit unserem deutschen klaren Kopf, wir hätten das schneller, einfacher und viel schmerzfreier hingekriegt als du. Was war das für ein Theater? Was für ein Durchgang, was für ein Prozess, was alles dahinter stand? Unglaublich. Diese selektive Rekapitulation nimmt uns mit in diese geistliche Wahrheit hinein. Dass Gemeinde ohne Anfechtung nicht geht. Ach, dass wir es endlich schnallen. Wir marschieren nicht so locker da einfach durch in den Himmel. Zu unserem Leben in Christus gehört die Anfechtung mit dazu. Und Sie sehen doch die Anfechtung. Da kommt diese wunderschöne Verheißung an diesen Frühsenior, an Abraham. Ich will dieses Land geben. Und dann marschiert der Typ da durch. Und natürlich denkt er, wie alle anderen Glaubenden auch, heute losmarschiert, morgen da, übermorgen Landeinnahme. Und am Ende, nach 25 Jahren, kommt mit Ach und Krach schon ein Mega-Wunder. Dieser Junge, dieser Isaak, noch auf die Welt, schon ein medizinisches Phänomen, aber noch kein Stück Land. Und das Einzige, was der Abraham innerweltlich hatte, das Einzige, als er diese Welt verlassen hatte, war die Begräbnisstätte für seine Frau. Die paar Quadratmeter. Die gehörten ihm, das war's. Aber das Wort stand immer noch da. Was für ein Irrweg. Man kann es durchmarschieren, man kann die Josefserfahrung, man kann die Ägyptenerfahrung, man kann diese Plagen, die da zitiert werden, alles dazu nehmen. Was für Verrückte, was für Zeiten. Die Rahmenbedingungen, in denen Gott seine Leute durchlaufen lässt, die sind echt, echt, echt heftig. Es geht lang, sie sind gering, sie sind Knechte, sie sind fremd, sie sind Nomaden, sie sind heimatlos, sie sind landlos. Das ist die Beschreibung. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und das gilt ganz prinzipiell für ganz oben, für ganz Israel. Das gilt ganz für den Messias, für Jesus. Das gilt grundsätzlich für seine Gemeinde. Und übertragen leistet sich Gott das auch immer und immer wieder bei den Seinen. Dass im Durchgang er das so den Seinen als Anfechtung zumutet. Der nächste Vorgang ist natürlich der Vorgang der Zeit. Die Zeitachse ist für uns ein riesengroßes Problem. Ganz klar. Das wissen wir von unserem eigenen Leben und das wissen wir insbesondere aus der Geschichte des Josef. Als der Mann schon vollkommen unschuldig, in dieses Gefängnis hineingeworfen wurde, steht man als Erstleser nur daneben und sagt dann, beeil dich jetzt wenigstens Gott und mach deinen Fehler ganz schnell wieder gut. Und dann kommt dieser Lichtpunkt, dieser vermeintliche Lichtpunkt. Man denkt, jetzt hat er es geschnallt, der Wunsch und so weiter. Sie wissen, das kommt wieder raus. Und dann fällt er in die große Depression zurück. Gott hat mich ganz offensichtlich vergessen. Der verschimmelt da in seinem Gefängnis. Die Zeitachse. Welche unglaubliche Erfahrung des Josef, in diesen Fesseln, in diesem Stock zu sein, nicht zu wissen, wie Gott das macht, das gehört zur Anfechtung. Und der dritte Bereich der Anfechtung ist nicht nur grundsätzlich die Schwierigkeiten, nicht nur die Zeitachse, sondern dass Gott, ich betone, Gott, zur Verschlechterung der Umstände Entscheidendes beiträgt. Aber man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Nur zwei Passagen aus der selektiven Rekapitulation. Das heißt doch hier in unserem Psalm tatsächlich, Gott ließ eine Hungersnot kommen. Wie bitte? Mein Gott, du hättest das verhindern können? Du hättest das ganze Theater verhindern können? Und du lässt deine Leute, deine Messiasse heißt hier sogar, deine Gesalbten, deine Propheten, deine Truppe, die du dir erwählt hast, denen fügst du eine Verschlechterung zu. Und wenn man denkt, gut, das war ein Ausrutscher, kann passieren. Dann lesen wir als nächstes, diesen, den Ägyptern, verwandelte er Gott das Herz, dass sie seinem Volk jetzt Gram wurden und Arglist übten an seinen Knechten. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Eine Verschlechterung der Lage der eigenen Leute durch den eigenen Gott. Das ist Anfechtung. Genau das ist Anfechtung. So, und das steht hier drin. Die Wege, die sind unglaublich und die dürfen wir wahrnehmen, damit sie uns Trost, Orientierung, Klarheit geben für unseren kleinen privaten Weg, der unter den gleichen Gesetzmäßigkeiten läuft wie damals auch. Aber, in der ganzen Anfechtung der Geringschätzung, der Zeitachse, der Gegenläufigkeit Gottes ist er der unglaublich Handelnde mitten in dem ganzen Siff. Wahnsinn. Er schafft es ja, wir hatten schon, diese Truppe zu bewahren. Die kommen nicht unter die Räder. Die ganzen Könige, Rechte, Völker, Systeme, geistige Mächte, die da sind, die kommen nicht unter die Räder. Er hat unglaubliche Pläne und Gedanken. Die Josef-Story kann sich niemand anders ausdenken als nur der lebendige Gott. Denn nur er hat diese Weisheit, hat diese Liebe und hat diese Macht, sowas tatsächlich zielgenau zum Ende zu bringen. Der lebendige Gott hat viel, 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 viel bessere Gedanken und Ideen und Pläne, als wir nur jemals dachten. Höhepunkt, unser Herr Jesus Christus. Hätte doch kein Mensch sich gedacht. Sowas verrückt Liebes, sowas unglaublich Schönes, sowas Dramatisches aus dem Herzen Gottes Kommendes. Seinen eigenen Sohn stellvertretend für diesen versifften Kosmos zu geben, damit wir tatsächlich zurückkommen können an sein Vaterherz. Was für ein Plan, was für Gedanken. Was für Umsetzung, was ist das für ein Gott? Er bewahrt, er hat Pläne, er hat Gedanken und er hat nicht nur Zeit, was auch, er hat auch die Zeiten. Das heißt, er kann alles schieben, verschieben. Er hat die Möglichkeit, die Betonwände der Zeiten so zu verschieben, dass das punktgenau für ihn passt. Und dann kommt zum richtigen Zeitpunkt. Der Josef aus dem Gefängnis wird Vizepharao und lässt, während die Hungersnot kommt, die Brüder anmarschieren, damit sie rettend in Ägypten landen. Er lässt genau in der richtigen Taktung diese Plagen über Israel ergehen, damit zum richtigen Zeitpunkt in der Nacht des Wachens der lebendige Gott ein Millionenvolk aus Ägypten, aus dem Land Hams herausholt und durch die Wüstenwanderung hindurchführt in das Land. Er hat die Zeiten. Und natürlich das, was wir so beneiden an ihm. Unser Gott kann jederzeit alles tun. Wahnsinn. Keine Ressourcengrenze. irre. Keine Grenze an Ressourcen. Er kann jederzeit alles tun. Maßlos ist dieser Gott. So kriegt er das hin, dass tatsächlich aus einem Knecht, aus einem Gefangenen ein Vizepharao wird. So kriegt er das hin, dass aus einem Sklavenvolk ein Siegervolk wird. So bekommt er das hin, dass die Heimatlosen zu Landbesitzern werden. Schafft er? Macht er. Kriegt er hin. Und was will er damit? Was will er damit? Ganz am Ende des Psalms entdecken wir es. Ganz am Ende entdecken wir es. Er will ihnen das alles geben. Und er heißt doch im Psalm 145, damit sie seine Gebote ernst nehmen und seine Gesetze festhalten und bewahren. Gott will, dass wir vertrauensvoll, gehorsam uns an ihn binden, an diesen Gott, der so überragend, einzigartig, unglaublich sein Volk heilsgeschichtlich durchbringt. Das will er. Dass wir ihm das sagen, was dann nachher neutestamentlich Jesus gesagt hat. Wer mich liebt, der wird meine Worte halten und bewahren. Der wird mich ernst nehmen. Und dann merken wir, das ist das Geschenk, das ist die Beziehung, das ist die Gemeinschaft, die Gott sich ersehnt für uns. Haben Sie es drauf mit dieser selektiven Rekapitulation? Sehen Sie, wie der Heilige Geist den Autor von dem Danke dem Herrn gelenkt hat, dass wir heute, paar tausend Jahre später, da sitzen und sagen, Dankeschön, danke mein Gott, danke, dass du mir das sagst, mir kleinem angefochtenen Menschlein, was da irgendwann im August 2020 seine Kreise dreht, in einer verrückten Welt und Zeit. Und ich so wenig durchschaue, so wenig begreife, so wenig große Lösungen und Ansätze habe. Dass du mir sagst, ich bin der König der Heilsgeschichte. Das bin ich im ganz Großen, mein Kind. Und das bin ich auch im Detail deines Lebens. Und ich sagte das zu. Du wirst ankommen. Meine Zusagen gelten. Die Wege sind ungewöhnlich. Aber jetzt zieh deine Spur. Und dann landest auch du partiell und schlussendlich beim Danket dem Herrn. Wir wollen beten und dazu aufstehen. Auch wir, Vater im Himmel, stehen jetzt schon mit dem Danke dem Herrn vor dir. Beten dich an über dem Wunder der Heilsgeschichte, nicht nur dem kleinen Stückchen aus Psalm 105, sondern den Jahrtausenden, die wir in diesen Momenten in der Lage sind zu überblicken. An traumhafter Heilsgeschichte Israels, des Messias und deiner Gemeinde. Und ganz am Ende hängen wir auch unser kleines Leben mit dran. Und danke dir dafür, dass du es auch über uns so gut gemacht hast. Schon an vielen Stellen kriegst du schon dein Hodu Adonai, dein Danke dem Herrn von uns zu hören. Ja, an vielen Stellen haben wir aber noch keine Klarheit. Hängen noch mittendrin in Harms Ländern. Mit allem, was dazugehört. Auch mit allem Nicht-Verstehen, was du da tust und was du auch nicht tust. Und auch was wir tun und was wir lassen sollen. Und deswegen vertrauen wir uns dir neu an. Ganz individuell. Aber auch mit dieser Gemeinde, diesem Werk. Mit unserem Land, mit deiner Welt, mit all ihren Verrücktheiten und Herausforderungen. Wir beten dich an, nicht nur als den Schöpfer dieser Welt, sondern wir beten dich an als den Geschichtsmächtigen, als den heilsgeschichtlich handelnden König dieser Welt. Und auch wir mit unserem kleinen Leben hören die Botschaft, die du uns sagst. Wir kommen an, die Zusagen gelten, wenn auch die Wege unglaublich sind. Danke für diesen Trost. Danke für diese Orientierung. Danke für diese Ermutigung, du unser großer Gott. Jetzt leg auf jeden Einzelnen von uns in seiner individuellen Lage den den Segen dieses Wortes, dass wir miteinander in den vor uns liegenden Stunden und Tagen das festhalten, dass du den Überblick hältst, dass du weißt, was du tust, dass du weise, machtvoll und liebevoll bist. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.